sind in Josua im Kapitel 9. Nur als Update, wir hatten ja jetzt eine kleine Pause. In Josua geht es um die Einnahme des verheißenen Landes durch Gottes Volk unter ihrem Leiter Josua, was übersetzt im Neuen Testament der Name Jesus ist. Für uns spricht das verheißene Land von dem Land, von dem Leben, das siegreich ist. Das von Gott beherrscht ist, wo wir Sieg haben über Sünde, über unser Fleisch, über alle Feinde, über die Dinge, die uns angreifen, die uns von Gott wegbringen wollen und die uns ja, schaden wollen. Und wir haben gelesen von diesen Kämpfen. Wir haben gesehen, dass Israel siegreich ist, wenn sie dem Herrn gehorsam sind und wenn sie auf ihn vertrauen. Einfach stur das tun, was er sagt. Und wir haben gesehen, vor 3 Wochen oder so, dass sie bei Ai ihre einzige Niederlage erlebt haben. Sie haben sich selbst ein Ei gelegt. Durch Kompromisse. Durch, in dem Fall ganz bewusste Rebellion gegen das, was Gott gesagt hat. Und Achan ist im wahrsten Sinn des Wortes ausgebrannt. Mit seiner ganzen Habe, mit seiner ganzen Familie. Als Konsequenz davon. Und hier im Kapitel 9, im Vers 1, heißt es, es geschah, als alle Könige es hörten, die jenseits des Jordan waren, auf dem Gebirge und in der Niederung und an der ganzen Küste des großen Meeres in Richtung zum Libanon hin, nämlich die Hethiter und die Amoriter, die Kanaaniter, die Perisiter, die Heviter und die Jebusiter, da versammelten sie sich allesamt, um einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. Israel hatte 2 entscheidende Schlachten gewonnen. Jericho, Grenzstadt da unten in der Ebene, wo sie über den Jordan gegangen sind, so ziemlich in der Mitte des Landes, und dann Ai, was schon oben in den Bergen war, ein bisschen. Starke Städte. Und was jetzt passiert ist, dass sich diese Kanaaniter und ihre Völker, die anderen Völker, die dort gewohnt haben, dass sie sich versammeln, ihre Stammeskämpfe beiseite legen und sich gegen den gemeinsamen Feind stellen. So ziemlicher Frontalangriff gegen Israel. Und in unserem Leben, diese Frontalangriffe sind meistens noch die, die wir am besten erkennen können. Wir sehen können, bumm, da greift der Feind an, das ist ganz klar. Okay. Aber dann in Vers 3 lesen wir, die Bewohner von Gibeon aber hatten gehört, was Josua an Jericho und an Ai getan hatte. Da handelten sie auch mit List und verstellten sich als Boten. Sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte, zerrissene und geflickte Weinschläuche sowie abgenutzte, geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen abgenutzte Kleidung an. Und das gesamte Brot ihrer Wegzehrung war vertrocknet und zu Brotkrumen geworden. Und so, sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal. Gilgal, das war die Basis sozusagen im verheißenen Land, dort in der Jordan-Ebene, sind immer wieder zurückgegangen. Ist interessant, wenn wir diese nächsten Kapitel hier lesen, dass sie immer wieder zurückgehen an Gilgal. Gilgal, wenn ihr euch noch erinnert, war dieser Ort der Gemeinschaft mit Gott, wo sie sich erinnert haben, Passa gefeiert haben, wo sie sich ganz dem Herrn hingegeben haben, sich beschnitten haben, das Fleisch abgeschnitten haben, wo sie auf Gottes Wort gehört haben, dieser Ort der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist so wichtig, so können wir siegreich leben in unserem Leben. Diese regelmäßige Gemeinschaft. Wir brauchen jeden Tag Gemeinschaft mit Gott. Diese stille Zeit, wo wir in seinem Wort lesen, wo wir mit ihm im Gespräch sind. Und sie kamen zu Josua in das Lager nach Gilgal und sagten zu ihm und zu den Männern von Israel, aus einem fernen Land kommen wir, nun denn schließt mit uns einen Bund. Jetzt wird es trickreicher. Manchmal greift uns der Feind frontal an. Das sind unangenehme Zeiten. Boom, da trifft es uns vom Kopf. Aber wir sehen zumindest halbwegs klar, hey, das ist nicht von Gott. Das ist ein Angriff. Und Gott sei Dank, muss man sagen. Wenn wir in unserem christlichen Leben nie Angriffe erleben, dann müssen wir uns überlegen, ob wir wirklich effektiv sind für den Herrn. Ob wir wirklich Zeugnis sind für ihn, ob wir ihm wirklich ganz hingegeben sind. Sieg und Angriff, das gehört zusammen. Das steht nebeneinander hier. Das verheißene Land, das siegreiche Leben in Christus, das überwindende Leben, ist ein Leben voller Kämpfe. Und es ist ein gutes Zeichen, wenn wir Widerstand erleben als Christen, wenn wir Angriffe erleben. Das heißt, wir sind interessant für den Feind. Wir sind gefährlich geworden für ihn. Also diese Frontalangriffe erkennen wir oft noch leichter. Aber wir müssen uns auch daran erinnern, wer Satan ist. Satan ist der Vater der Lüge. So wird er im Neuen Testament genannt. Und er ist ein Betrüger und ein Lügner von Anfang an. Wir lesen auch davon, dass Satan sich tarnt als Engel des Lichts. Mit List, mit Täuschung. Hier haben wir die Bewohner von Gibeon. Wenn ihr das auf der Karte anschaut, Gibeon war, wenn ihr von Jericho einfach nach Westen geht, kommt dann irgendwann oben in den Bergen Gibeon, also nordwestlich von Jerusalem. War eine starke Stadt, werden wir später noch lesen, voll mit Kriegern, die waren bekannt, dass sie stark waren, aber sie hatten gehört, was Josua und Jericho und Ai getan hatten. Und sie versuchen die jetzt mit List in die Pfanne zu hauen. Und sie sagen, wir sind von weit her. Wenn ihr euch noch erinnert an die Kriegsgesetze in 5. Mose, so um Kapitel 20 herum war das. Da hat der Herr dem Volk Israel gesagt, wenn ihr in den Krieg zieht und wenn ihr eine Stadt belagert, dann solltet ihr denen zuerst Frieden anbieten. Wenn sie sich freiwillig ergeben und rauskommen und sich euch unterwerfen, dann müsst ihr die Stadt nicht zerstören. Aber von diesen Völkern in Kanaan hat Gott gesagt, von denen sollte nicht mal einen am Leben lassen. Wir haben keine Gefangenen gemacht hier. Und uns kommt das krass vor, aber erinnert euch, es geht um ein Bild in unserem Kampf. Und wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen diese Mächte der Finsternis. Wir kämpfen gegen unser eigenes Fleisch, unsere alte sündige Natur. Und da müssen wir radikal sein. Ohne Kompromisse. Und erinnert euch auch daran, dass Gott geduldig war mit diesen Völkern. 400 Jahre lang hat er denen Zeit gegeben, umzukehren. Bis diese Kulturen wirklich so krank waren und so kaputt waren, dass er gesagt hat, jetzt ist Schluss. Jetzt kommt Gericht. Und da war noch Barmherzigkeit drin, wie ein tollwütiger Hund. Wo du weißt, der stirbt sowieso. Schaum vor den Mund, Zähne. Und er kommt in dein Haus. Wenn den Hund erschießt, hast du jedes Recht dazu. Erstens ist es noch barmherzig dem gegenüber, weil er sowieso sterben wird. Und zweitens mal hast du eine Familie, hast du Kinder, die du beschützen willst. Und das hat Gott gemacht hier. Hat Gericht gebracht über diese Völker. Kulturen waren so pervers, haben ihre Kinder geopfert, waren total sexsüchtig letztendlich, wenn wir diese Religionen anschauen. So haben die Götter angebetet. Und er hat gesagt, jetzt ist Schluss. Und er wollte sein Volk beschützen. Das waren Gründe, warum er hier gesagt hat, sie sollen die mit Bann belegen. Das heißt, alle Menschen umbringen in diesen Städten. Geistlich gesehen, wie gesagt, wir übertragen das nicht und ziehen jetzt los gegen irgendwelche Leute, die wir nicht mögen. Starten irgendeinen Dschihad, sondern dieser Dschihad, dieser heilige Krieg ist in unserem Herzen, in unserem Leben. Gegen unser Fleisch, gegen unsere sündige Natur. Gegen diese Mächte der Finsternis, die uns angreifen wollen. Und sie belügen hier Jerusalem und das Volk, sagen, wir sind von weit her, wir sind eine von diesen Städten, wenn die euch Frieden anbieten, dann hey, wir unterwerfen uns freiwillig euch, wir haben gehört, ihr seid stark, wir unterwerfen uns euch und ist okay, wir sind von weit weg. Ist okay, mit uns Friedensvertrag zu schließen. Nicht so die Frontalangriffe. Auch nicht so offensichtlich wie bei Ai. Da lesen wir, wo der Achan hier das Gebannte mitgenommen hat. Das war ganz klar gegen Gottes Wort. Das war ganz offensichtlich. Der wusste auch. Das war ganz bewusste Übertretung gegen Gottes Wort. Aber hier ist es ein bisschen gefinkelter, würden wir in Wien sagen. Ein bisschen listiger das Ganze. nicht so offensichtlich. Und der Feind macht es sehr oft, wo er zu uns kommt und sagt, hey, ich will dich ja nicht vom Glauben abbringen, dass du Jesus nicht nachfolgst, aber so von weit her irgendwie. Sei nicht ganz so radikal. Hey, komm, du musst ein bisschen praktisch sein in deinem Leben. Und da ist dieser entfernte Bereich in deinem Leben. Bist kein Heide, verleugnest ja nicht Jesus, wenn du hier ein bisschen Friedensvertrag schließt. Ein Bereich Gott vorenthaltest in deinem Leben. Irgendwie so ein Randbereich. Das ist kein Problem. Hey, wir sind von weit her, sagen die Gibeoniter. Schließ einen Friedensvertrag mit uns. Und der Punkt ist, Satan weiß das, er will uns nicht zu Antichristen machen. Ihm langt es, wenn wir lau sind. Wenn wir kleine Kompromisse eingehen, weil, ich meine, wir kennen das aus unserem Leben. Kleiner Kompromiss führt zum nächsten kleinen Kompromiss, führt zum nächsten. Und es wächst dann schon langsam und wir stumpfen ab in unserem Herzen. Wir werden unsensibel und dann hat er uns. Gott kann uns dazu gebrauchen, wie er möchte, und wir werden uneffektiv in diesem Kampf. Wenn wir eins hier von diesen Kapiteln lernen, ist, dass wir aggressiv sein müssen. Nicht irgendwie warten, okay, bis die Feinde zu uns kommen, sondern wir werden gleich sehen. Boom! Den Leuten entgegen, auf sie los. Bildlich gesprochen, unsere Feinde, Fleisch, Sünde, Satan. Wir müssen im Angriff sein. Nicht zurückgezogen. Nicht warten, bis wir am Boden liegen und dann irgendwie zum Herrn ausschreien. Nein, wir müssen wachsam sein. Und wir müssen die sein, die angreifen. Und die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Warum die Pforten? Pforten waren zur Verteidigung da. Wir sind die, die angreifen. In der Pforte saßen auch die Ältesten. Diese ganzen Obersten von Satan und sein Herr, diese Mächte und Gewalten werden uns nicht überwinden. Ich denke, es ist nicht schlecht, wenn wir diese Lebenseinstellung haben, hey, wir sind am Stürmen. Wir sind die, die angreifen. Und vielleicht ist es weise, mal so zu fasten, ohne dass irgendwo was krass ist. Einfach um stark zu sein, dem Herrn nahe zu sein, mal Zeit auszunehmen, besondere Zeit mit ihm. Wie Jesus gesagt hat, wachet und betet. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Wachet, betet, solange der Geist willig ist, denn dann in der Versuchung ist das Fleisch schwach. Und so diese entfernten, aus dem fernen Land kommen wir. Gibt es so Randbereiche in deinem Leben, wo du sagst, ah, da muss der Herr nicht ganz so rein. Da können wir Frieden schließen mit meinem Fleisch, mit meiner sündigen Natur. Da kann ich rumspielen. Vorsicht! Vers 7, da sagten die Männer von Israel zu den Hevitern, vielleicht wohnst du in meiner Mitte und wie könnte ich da mit dir einen Bund schließen? Sie sagten zu Josua, deine Knechte sind wir. Und Josua sagte zu ihnen, wer seid ihr und woher kommt ihr? Seht ihr, Gabe der Unterscheidung, glaube ich, hier. Diese Leute kommen, der Feind kommt mit List, hey, wir sind von Ferne weg und die haben schon so ein ungutes Gefühl. Ah, woher wissen wir nicht, ob du nicht doch aus unserer Mitte bist? Josef sagt, woher seid ihr? Das ist so der erste Check in unserem Leben. Wenn so Situationen eintreten, Personen vielleicht, Kompromisse auf uns zukommen. Und wir haben so ein ungutes Gefühl. Es ist gut darauf, Acht zu haben. Es ist oft die Gabe der Unterscheidung, wo wir noch gar nicht klar sehen, aber wir spüren, hier, da ist jetzt was faul dran. Dieser Typ, der uns anquatscht. Oder hier dieser Prediger. Ich höre irgendwas. Ah, da stimmt irgendwas nicht ganz. Oder irgendjemand tratscht, erzählt mir was. Und dann hast du dieses. Ah. Oder jemand sagt, hey, komm, lass uns das tun. Und du hast so dieses Gefühl, hey, das ist eigentlich nicht wirklich dran. Es ist gut drauf zu hören, diese Stimme in unserem Herzen. Sie gab der Unterscheidung, wo der Heilige Geist uns warnt. Sie sagten zu Josua, deine Knechte sind wir. Und Josua sagte zu ihnen, woher seid ihr? Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sagt zu ihm, aus einem sehr fernen Land sind deine Knechte gekommen, um des Namens des Herrn deines Gottes willen. Denn wir haben die Kunde von ihm vernommen, alles, was er in Ägypten tat und alles, was er den beiden Königen der Amoriter tat, die jenseits des Jordans waren, also im Osten, dort in Jordanien. Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Basan, der zu Ashtaroth wohnte. Da sagten unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns, nehmt Wegzehrung mit auf dem Weg und geht ihnen entgegen und sagt zu ihnen, eure Knechte sind wir, nun denn schließt mit uns einen Bund. Interessant, die sind schon schlau, die erwähnen nicht Jericho und nicht Ai, weil die hätten nicht Verdacht geschöpft, dass die schon wissen, was hier abgeht, sondern sagen, nee, wir haben gehört von Ägypten und von jenseits des Jordan, von euren Siegen, wir sind aus einem fernen Land gekommen. Was man denen noch zugute halten muss, ist, dass sie den Herrn gefürchtet haben. Sie haben gehört vom Herrn und denen war klar, hey, in dem Kampf haben wir keine Chance. Wir werden gegen Israel nicht bestehen, wir können nicht gegen den Herrn kämpfen. Und so suchen sie Frieden mit dem Herrn, vielleicht so ähnlich wie Rahab. Für die Sache, Rahab hat gelogen hier, die sind auch am Lügen, vielleicht nicht der richtige Weg, aber sie erkennen, dass Gott wirklich Gott ist. Und dass sie sich irgendwie, ja, wie der Herr zu Josua gesagt hat, es geht nicht darum, bin ich auf deiner Seite, bist du auf meiner Seite? Bist du auf meiner Seite? Es ist gut, mit Gott zu sein und nicht gegen Gott zu sein. Und diesen Gibeonitern ist das bewusst geworden, hey, wenn wir uns gegen Gott stellen, dann oh oh. Da ist unser Brot, Vers 12. Noch warm haben wir es zur Wegzehrung aus unseren Häusern mitgenommen am Tag, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Und nun siehe, es ist vertrocknet und zu Brotkrumen geworden. Und diese Weinschläuche, die waren neu, als wir sie füllten. Siehe, sie sind zerrissen. Und diese, unsere Kleider und unsere Schuhe, sind abgenutzt von dem sehr langen Weg. Da nahmen die Männer von ihrer Wegzehrung. Also sie haben das untersucht, das Brot, was sie da hatten. Den Mund des Herrn, aber befragten sie nicht. Das war der Fehler. Hätten sie eigentlich lernen können von Ai, wo sie den Herrn nicht gefragt haben und mein Problem. Das Äußerliche. Feind tarnt sich, wie gesagt, oft als Engel des Lichts. Sieht gut aus, ist harmlos. Hey, komm mit mir, schauen wir uns den Film an. Da ist eine kleine Szene drin, so, und wir sind Randbereich, irgendwie weit weg. Das hat dann wirklich direkt was mit deinem christlichen Leben zu tun. Ah, das ist okay. Hier, komm, wir sind von weit weg hier. Das Brot, das fühlt sich doch richtig an. Oder irgendwer sagt, hey, komm Leute, lasst uns das starten für den Herrn. Hey, schau mal, das und das und das und die Argumente sind doch alle richtig und es ist eine gute Sache und es sieht doch gut aus. Ja, aber ist es der Herr? Ist es der Herr oder ist es menschliche Idee? Das Problem war, die haben hier nur auf das Äußerliche geschaut. Oder wie viele fallen rein? Hey, der Prediger, der predigt so überzeugend. Und guck mal, der hat einen Goldring und viel Geld, also muss er doch ein Mann Gottes sein. Also Äußere ist nicht immer das Wahre. Deswegen, wir müssen den Herrn fragen, in allem, was wir tun. Wenn wir eine Entscheidung treffen, nicht gleich drauf losrennen, erstmal ein Gebet zum Herrn. Im Mund des Herrn aber befragten sie nicht. Das war das Problem. Wieder Mangel an Gebet, Mangel an Gemeinschaft. Das macht uns dann unsensibel, diese Dinge zu erkennen. Und wieder, wenn wir dieses ungute Gefühl in unserem Herzen haben, dann lieber warten. Manchmal drängen uns Leute, Entscheidungen zu treffen. Hey, jetzt sofort. Warte mal, ich bete mal lieber noch darüber. Machst du mit? Ich bete drüber. Ist oft weise, nicht gleich drauf loszurennen. Da habe ich eine Schwäche da drin.
Da, lass uns.
lieber warten. Ich meine, bei den offensichtlichen Dingen, wenn man sagt, hey, komm, lass uns ins Buff gehen, nee, das macht man nicht. Frontalangriffe. Aber komm hier, da, vom Herrn und da. Und oft versucht uns abzulenken mit Dingen, die vielleicht nicht Sünde in sich sind. Und du hast irgendwie so das Gefühl, so, ach, nicht so recht in Frieden dabei, aber dann bist du schon drin und, ach, und verpuffst meistens viel Energie. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen, und die Fürsten der Gemeinde schworen ihnen. Und es geschah nach Ablauf von 3 Tagen, nachdem sie einen Bund mit ihnen geschlossen hatten, da hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe waren und mitten unter ihnen wohnten. Hätten sie nur 3 Tage gewartet. Da brachen die Söhne Israel auf und kamen zu ihren Städten am 3. Tag. Ihre Städte aber waren Gibeon, Kephira, Beeroth und Kirjat Jearim. Und die Söhne Israel schlugen sie nicht, weil die Fürsten der Gemeinde ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen hatten. Da murrte die ganze Gemeinde über die Fürsten, und alle Fürste sagten zu der ganzen Gemeinde, wir haben ihnen bei dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen, und nun können wir sie nicht antasten. Das wollen wir ihnen nicht tun und sie am Leben lassen, damit nicht ein Zorn über uns kommt, um des Eides willen, den wir ihnen geschworen haben. Saul hat später die Gibeoniter angetastet, und der Herr hat eine Hungersnot gebracht über Israel. Obwohl sein Kompromissvater nicht hätte sein sollen. Gott möchte, dass wir zu unserem Wort stehen. Haben wir im Gesetz schon gesehen, wir müssen nicht schwören. Aber hier, wenn wir dem Herrn einen Eid ablegen, dann lass uns dazu stehen. Wir müssen nicht irgendwelche Geschäfte eingehen. Aber wenn du unterschrieben hast und gesagt hast, ja, ich will das, und später drauf kommst, naja, vielleicht hat er mich doch ein bisschen, hätte woanders einen billigeren Deal bekommen, hey, steh zu deinem Wort. Er hat sich als so ein wunderbarer Christ ausgegeben. Und jetzt habe ich ihn geheiratet, und naja, spricht nicht der Wahrheit. Was sagt Gottes Wort? Wenn er bei dir bleiben will oder sie bei dir bleiben will, der Ungläubige, dann trenn du dich nicht von ihm. Wir müssen nicht heiraten. Aber wenn wir im Bund eingehen, dann, und das ist, was der Herr will. Und was müssen wir dem Volk Israel und Josua hier zur Hude halten? Da haben sie das Richtige getan. Sie sind gestanden zu dem Bund, den sie eingegangen sind, zu dem, was sie geschworen haben, das haben sie gehalten. Und das möchte der Herr von uns, dass wir treu sind. Und leider Gottes, nicht alle Christen sind da treu. Auch im Geschäftsleben, es ist eine traurige Sache, ne? Dass man sich nicht unbedingt darauf verlassen kann. Normalerweise soll es so sein, wenn ein Christ sein Wort gibt, der steht. Der steht, der fährt die Eisenbahn drüber. Das ist eine Sache zwischen uns und dem Herrn, nicht mit den anderen Beteiligten so sehr. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein Zeuge. Wenn ich im Bund eingehe, das steht. Und die Fürsten sagen zu ihnen, sie sollen am Leben bleiben. Und sie wurden Holzhauer und Wasserschöpfer für die ganze Gemeinde, wie die Fürsten ihnen zugesagt hatten. Und Josua rief sie und redete zu ihnen, warum habt ihr uns getäuscht und gesagt, sehr weit sind wir von euch weg, da ihr doch mitten unter uns wohnt. Und nun verflucht seid ihr. Ihr sollt nicht aufhören, Knechte zu sein, sowohl Holzhauer als auch Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes. Sie antworteten Josua und sagten, weil deinen Knechten zuverlässig berichtet wurde, dass der Herr dein Gott sein und Knecht Mose geboten hat, euch das ganze Land zu geben und alle Einwohner des Landes vor euch auszurotten. Darum fürchteten wir sehr um unser Leben, als wir von euch hörten, und wir haben das getan. Und nun siehe, wir sind in deiner Hand. Wie es gut und wie es recht ist, in deinen Augen uns zu tun, so mach es mit uns. Gibeoniter haben den Herrn gefürchtet und gesagt, ja, okay, wir sind gewillt, Holz zu hacken für das Feuer am Altar und Wasser zu tragen, damit die ihre Waschungen machen konnten, bevor sie in den Tempel sind, das Waschbecken aufzufüllen. wenn wir nur mit euch sein können. Haben wir erkannt, dass Gott der wahre Gott ist. Bin gewillt, den niedrigsten Dienst zu tun, wenn ich nur bei Gott sein darf. Hat David das nicht gesagt? Ein Tag in deinem Haus ist besser als sonst viele. Nun siehe, wir sind in deiner Hand, wie es gut und wie es recht ist, in deinen Augen zu tun, so mach es mit uns. Und er machte es so mit ihnen und rettete sie aus der Hand der Söhne Israels. Und sie brachten sie nicht um. So machte Josua sie an jenem Tag zu Holzhauern und Wasserschöpfern für die Gemeinde und für den Altar des Herrn bis zum heutigen Tag an dem Ort, den er erwählen würde. Das ist eine wunderschöne Sache da drin. War es ein Fehler, dass sie Friedensvertrag geschlossen haben mit den Gibeonitern? Ja, hätten sie den Herrn gefragt? Manchmal machen wir Fehler. Und wir alle haben Fehler gemacht. Ich zumindest. Wir alle haben Fehler gemacht, Kompromisse eingegangen mit unserem Fleisch. Nicht radikal genug gewesen mit Sünde, mit Versuchung. Wir haben missgebaut und haben uns wehgetan, anderen. Das Schöne ist, dass wir hier sehen, dass Gott das erlöst. Und dass diese Gibeoniter, die sie eigentlich hätten umbringen sollen, dass Gott sie noch verwendet, um Holz für seinen Altar bereitzustellen. Wasser für sein Heiligtum. Und wir haben diese wunderbare Verheißung, wo ich mich mit allen 10 Fingern festklammer. Römer 8, 28, dass denen, die Gott lieben, denen wird er alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Gott wird die Jahre erstatten, die der Fresser, die Heuschrecke gefressen hat. Wenn wir ihm lieben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm hingegeben sind, wird Gott sogar unsere Fehler erlösen und er wird zum Guten mitwirken. Und so viel von dem Mist, den ich gebaut habe, wo du mehr Barmherzigkeit hast mit Leuten, die in ähnliche Dinge reinfallen. Wie viele Seelsorger gibt es für Ehepaare, die selber am Abgrund ihrer eigenen Ehe standen? Gott hat es erlöst, Gott hat es umgedreht. Und das ist so eine wunderbare Sache von Gott. Der Feind greift uns an. Und er kommt mit diesen Lügen und mit diesen Tricks und wir denken nicht klar und wir fallen in was rein. Und dann dreht er es um. Und er kommt zu uns und sagt, Gott werde ich nie mehr gebrauchen. Bis am Ende. Und wisst ihr was, auch das ist eine Lüge. Wenn wir nur weiche Herzen haben vom Herrn, wenn wir nur ihm hingegeben sind, wenn wir nur ihm lieben. Und was sagt Jesus? Wer mich liebt, der wird meine Worte halten. Wenn wir nur ihm hingegeben sind, wenn wir nur radikal das tun, was er sagt. Jesus, ich will für dich leben. Ich will dir nachfolgen. Dann haben wir die Verheißung, er wird all diese Dinge zum Guten mitwirken für uns. Ja, Lohn der Sünde ist der Tod. Da ist immer eine negative Konsequenz da. Da dürfen wir uns nicht täuschen. Immer. Unvermeidlich. Und wir alle tragen Narben von dem Mist, den wir gebaut haben. Und leider Gottes, das Traurige ist, auch andere Menschen tragen Narben von uns. Aber trotzdem. Gott sagt, solange wir an ihm dranbleiben, solange wir ihn lieben, wird es umdrehen. Und er wird diese Dinge erlösen, die der Feind zum Bösen gemeint hat, wird diese Dinge nehmen und es umdrehen. Und er wird es zum Guten verwenden. Ich liebe das an Gott. Ich bin so dankbar dafür. Wir müssen nie hoffnungslos werden. Wir können immer neu anfangen mit Gott und weitergehen. Und noch ein Kapitel machen. Ich wollte eigentlich noch 3 machen. Ich wollte die ganze Landeinnahme machen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir. Danke, Herr, dass du in diesem Kampf mit uns bist, Herr. Und ich danke dir, dass wir siegreich sein dürfen in dir, Jesus, weil du schon den Sieg errungen hast und wir es nur mehr für uns in Anspruch nehmen müssen. Und Vater, wir lesen diese Verse und Herr, wir lesen von Leuten, die versagt haben, von Achan, Herr, der ausgebrannt ist, weil er rebelliert hat gegen dich und wirklich kaputt gegangen ist, weil er nicht umgekehrt ist, nicht bekannt hat. Vater, auf der anderen Seite sehen wir hier die, die dich suchen und wenn auch mit falschen Mitteln und Gott, du verwendest sie in deinem Tempel, in deinem Gottesdienst. Und Herr, wir sehen das Volk Israel, was wieder mal nicht auf dich geharrt hat und dich gefragt hat, sondern aus eigener Energie, aus eigener menschlicher Weisheit und das, was offensichtlich war, das, was sichtbar war, danach gehandelt haben und ja, Mist gebaut haben, getäuscht wurden. Und trotzdem sehen wir deine Souveränität in dem ganzen Gott, wie du es nimmst und es verwendest. Und Vater, ich möchte heute Abend für uns beten. Ich bete dich, Gott, dass wir diese Klarheit haben, diese klare Sicht von deinem Wort. Ich danke dir, Herr, dass wir nicht getäuscht sein müssen. Wir haben den Riesenvorteil, dass wir zurückschauen dürfen auf diese Geschichten, dass wir dein Wort hier in Händen halten dürfen, dass wir wissen dürfen, was richtig und was falsch ist. Und Jesus, wir haben den Riesenvorteil, dass wir den Heiligen Geist in unserem Herzen haben, dass du selbst in uns wohnst. Und Herr, dass du uns führst, dass du zu unserem Herzen sprichst, Gott. Dass wir dir so nahe sein dürfen. Und Vater, ich bete, dass wir davon wirklich Gebrauch machen, dass wir das nutzen. Deine Gegenwart in uns. Herr, bewahr uns vor den Listen des Teufels. Herr, hilf uns, diese Gedankengebäude, die sich gegen dich aufrichten, Herr, niederzureißen, wie der Paulus es sagt. In deinem Namen, Jesu Christi. Herr, gib uns dieses Herz, das brennt für dich und das dir nachfolgen will. Du bist unser Sieg, Jesus. Auf dich wollen wir vertrauen. Halt uns nahe bei dir, Gott. Beschütze uns, Herr. Gib uns Weisheit, das Richtige zu tun in unserem Leben. Vater, schenk uns diesen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Weil du uns inmitten den Kampf, von diesem Kampf an Tisch bereitest, im Angesicht unserer Feinde. Und das ist so wunderbar, Herr. Danke, dass wir dir vertrauen dürfen. Und danke, dass es immer gut ist und immer gut wird, Herr, wenn wir dir nachfolgen im Vertrauen. In Jesu Namen. Amen.